Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Was man alles findet, wenn man mal ganz genau nachguckt, das ist schon erstaunlich.
Unter dieser Laubschicht liegen einfach eine Dose, irgendeine Glasflasche und so. Und man muss schon genauer hingucken, weil es sich irgendwie mittlerweile auch so getarnt hat und Teil der Natur geworden ist. Aber es ist Müll.
Und es bleibt auch Müll. Unsere Reporterin, die Laura Habke, war heute unterwegs als Müllsammlerin. Für einen guten Zweck, wenn ihr so wollt, fürs Allgemeinwohl. Im Moment gibt es ja diese Trash-Tag-Challenge, habt ihr vielleicht schon mitbekommen. Also Menschen weltweit sammeln Müll, um eben ein Zeichen zu setzen für die Umwelt, dass man sich eben vielleicht mal ein bisschen Gedanken macht darüber, wenn man irgendwas einfach so wegschmeißt, ja. Und was so eine Challenge bringen kann überhaupt, das hat uns interessiert. Und die Ergebnisse bekommt ihr im frischen Podcast vom Update am Donnerstag, den 14. März. Außerdem geht es um Dieselfahrverbote. Der Bundestag hat da heute Ausnahmen beschlossen. Generell sollen die erst gelten, wenn 50 Mikrogramm Stickoxid im Jahresmittel in der Luft sind, obwohl der Grenzwert eigentlich bei 40 Mikrogramm liegt. Okay. Gudula Geuter, das ist unsere Berlin-Korrespondentin, die hat sich heute nochmal mit der Änderung am Bundesemissionsschutzgesetz beschäftigt.
Es steht ja in keinem Gesetz, wann genau es Fahrverbote geben muss. Was sich ändert, das ist der Umgang mit der Frage, wann nichts anderes mehr hilft.
Und wann das der Fall ist, das gucken wir uns in dieser halben Stunde an. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Wenn die Abgeordneten im Bundestag mit Namen abstimmen, dann weiß man, das ist ein besonders umstrittenes Thema. Und das sind die Dieselfahrverbote definitiv umstritten und hart umkämpft. Der Bundestag hat heute darüber abgestimmt, namentlich das Bundesemissionsschutzgesetz zu ändern. Bedeutet konkret, es wird damit wohl schwieriger werden, Fahrverbote in Städten durchzusetzen. Zentraler Punkt sind ja die Stickoxide, für die es einen Grenzwert gibt. Die Frage ist nur, wann ist dieser Grenzwert verhältnismäßig? Und ab da wird's interessant. Warum? Das klären wir jetzt mit unserer Berlin-Korrespondentin Gudula Geuter. Gudula, was genau ändert sich denn jetzt durch diese Entscheidung in puncto Fahrverbote?
Was sich ändert, das sind die Voraussetzungen für Fahrverbote. Es steht ja in keinem Gesetz, wann genau es Fahrverbote geben muss, sondern das europäische Recht bestimmt, dass alles getan werden muss, das nötig ist, um bestimmte Grenzwerte an Stickstoffoxid zu unterschreiten. Und wenn nichts anderes hilft, dann können das eben auch oder müssen das auch Fahrverbote sein. Das ist so, das bleibt auch nach dieser Gesetzesänderung so. Was sich ändert, das ist der Umgang mit der Frage, wann nichts anderes mehr hilft. Es ist klar, da geht es um Prognosen, um Einschätzungen. Also kriegen wir es mit anderen Maßnahmen auch hin, dass die Luft sauberer wird. Und dieses neue Gesetz sagt jetzt, wenn die Grenzwerte überschritten werden, aber nicht so viel überschritten werden, dann kriegt eine Stadt das auch anders hin, zumindest normalerweise. Konkret, der Grenzwert liegt bei 40 Mikrogramm. Stickoxid gemessen im Jahresmittel. Alles bis 50 Mikrogramm soll trotzdem in der Regel nicht zu Fahrverboten führen.
Und um genau diese Zahlen geht es ja. Also 40 Mikrogramm hast du gerade schon angesprochen. Das ist ja der eigentliche Grenzwert. Der darf, sollte nicht überschritten werden. Und dann ist eben die Rede von 50 Mikrogramm. Für die hat der Bundestag jetzt gestimmt. Was ist das denn dann? Also korrigiert Deutschland den Grenzwert nach oben oder hat das damit gar nichts zu tun?
Gute Frage. Je nachdem, wen man fragt. Glaubt man der Bundesregierung, dann ganz klar nein. Das ginge auch gar nicht. Der Grenzwert von 40 Mikrogramm ist vorgegeben. Deutschland kann hier das Europarecht nicht alleine verändern. Deshalb sagt etwa der parlamentarische Staatssekretär im Umweltministerium, der SPD-Politiker Florian Pronoll, das.
Wir sagen, wenn nun Städte bei 50 Mikrogramm liegen und es zu erwarten ist, dass hier die Grenzwerte sehr bald eingehalten werden durch die Maßnahmen, die vor Ort ergriffen werden, dann besteht keine Notwendigkeit, Fahrverbote zu machen.
Ganz wohl ist da aber offenbar auch der Koalition aus CDU, CSU und SPD allerdings nicht. Carsten Möhring, CDU etwa, sagt, das geht nur für eine Übergangszeit. Wir schaffen uns Zeit. Und andere sehen das sowieso anders. Die Grünen etwa glauben sehr wohl, dass Grenzwerte verändert werden sollen oder dass das Ganze eben nichts bringt. Denn entweder die Prognose im konkreten Fall ergibt eben, dass andere Maßnahmen reichen oder aber nicht. Das heißt also, Gerichte und Behörden müssten sich nach Europarecht Recht richten. Oliver Krischer meint also:
Und das nennen die Juristen einen Zirkelschluss. Und deshalb, meine Damen und Herren, ist dieser Gesetzentwurf ein reiner Witz, der am Ende nur ein Arbeitsprogramm für Gerichte und Rechtsanwälte ist, der kein Problem löst, der nur Rechtsunsicherheit schafft. Und das, meine Damen und Herren, ist ein Armutszeugnis für eine Bundesregierung.
Und tatsächlich können wir auch gespannt sein, wie Gerichte jetzt mit dieser Zahl umgehen.
Ich finde es ehrlich gesagt auch nach wie vor ein bisschen verwirrend, aber okay.
In der Tat.
Lass uns noch mal gucken. Also diese Dieselfahrverbote sollen ja dann eventuell eben nicht mehr der Weg sein, um diesen Grenzwert einzuhalten. Wie soll es denn sonst gemacht werden? Was bleibt denn da noch übrig?
Naja, das meinen ja auch alle, dass Dieselfahrverbote tatsächlich nur der letzte Weg sein sollen und dass man versuchen soll, alle anderen Möglichkeiten erstmal auszuschöpfen. Es ist natürlich immer von Nachrüstungen die Rede, die sind aber tatsächlich noch nicht möglich. Es haben sich Firmen beworben, nachzurüsten, aber es sind die Voraussetzungen eben noch nicht in Kraft gewesen, dass das überhaupt gehen darf. Es gibt Tempo-30-Zonen, die in Berlin zum Beispiel jetzt in den großen Straßen eingerichtet wurden. Es gibt Subventionen von der Bundesregierung für Elektrifizierung von öffentlichen Verkehrsmitteln oder generell auch Subventionen für sauberere Busse zum Beispiel. Es gibt auch Unterstützung für sauberere Arbeitsfahrzeuge von mittelständischen Betrieben oder so. Also da sind sich alle einig, dass man eben da vielgleisig fahren muss. Es gibt noch viele andere Maßnahmen. Einer hat heute in einer Debatte gesagt, die Stadt Köln hätte, ich glaube, 90 verschiedene. Nur die Frage ist eben, ob das reicht.
Gudula, vielen Dank, dass du uns geholfen hast, da ein bisschen Durchblick reinzubringen in die ganze Sache. Gudula Geuter, unsere Korrespondentin aus dem Hauptstadtstudio zur Änderung am Bundesemissionsschutzgesetz.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Und FUP ist keine deutsche Mannschaft mehr in der Champions League. Dortmund raus, Schalke raus und seit gestern auch der FC Bayern München. 1:3 verloren gegen den FC Liverpool. Alle drei Vereine sind gegen Vereine aus Großbritannien ausgeschieden. Und das ist wahrscheinlich kein Zufall. Wir gucken uns das nochmal genauer an mit Max Jakob Ost vom Rasenfunk-Podcast. Max, woher kommt das? Was meinst du? Warum schneiden die deutschen Teams international schlecht ab im Vergleich zu den britischen?
Naja, also jetzt in diesem Jahr haben wir auch so ein bisschen eine besondere Konstellation. Also Dortmund hat gerade in seiner Schwächephase gegen Tottenham gespielt. Über die Form von Schalke 04 will ich jetzt nicht unbedingt sprechen an der Stelle. Ich glaube, da erübrigt sich jedes weitere Wort. Und dann haben sie mit Manchester City auch einen der Top-Favoriten auf den Titel gezogen. Und bei den Bayern befindet man sich jetzt gerade auch in einem Umbruch. Und das ist am ehesten noch die Mannschaft, wo es am überraschendsten ist, dass das jetzt so nicht geklappt hat. Also ein bisschen sind jetzt auch die Teams zum falschen Zeitpunkt aufeinander getroffen. Dahinter steht aber schon eine größere Entwicklung.
Also du meinst, sie hatten erst Pech und dann noch kein Glück?
Ja, so ein bisschen. Also beziehungsweise es war vielleicht ein Pech, das absehbar war. Also mit etwas Glück hätte natürlich eine der Mannschaften schon weiterkommen können. Grundsätzlich ist es aber schon so, dass der deutsche Fußball sich nicht wirklich weiterentwickelt hat, während der englische sich voranentwickelt hat. Also das ist schon auch jetzt Beispiel einer größeren Entwicklung.
Okay, aber was meinst du damit? Also wie hat sich das denn für die englischen Vereine besser entwickelt?
Naja, zum einen muss man sagen, dass diese Phase, in der die deutschen Vereine auch in der Champions League mal kurz dominant waren, das war eine sehr kurze und das war die Ausnahme von der Regel. Also wenn man sich die UEFA 5-Jahres-Wertung heranzieht, da war Deutschland schon ganz, ganz lange nicht mehr auf Platz 1. Das war zuletzt 1990 so. Ansonsten haben sich in den letzten Jahrzehnten eigentlich England und Spanien da den ersten Platz geteilt. Und dann ist es so, dass Deutschland mit einer taktischen Weiterentwicklung, die Jürgen Klopp in die Liga gebracht hat mit dem Gegenpressing und dann Jupp Heynckes hat es dann auch zu den Bayern gebracht, kurze Zeit einen Wettbewerbsvorteil hatte. Man hat es auch mit einer ähnlichen Taktik dann auch 2014 geschafft, ja sogar die WM zu gewinnen. Und jetzt gucken wir uns aber an, was ist seitdem passiert. Und da sehen wir, dass sehr viele Trainer, die damals dafür bestimmt waren, nämlich zum Beispiel Pep Guardiola oder eben Jürgen Klopp, die sind jetzt auf der Insel im Einsatz. Das heißt, es hat so ein bisschen auch so ein Wissenstransfer stattgefunden. Und jetzt hat sich eben der englische Fußball weiterentwickelt, während die Deutschen so ein bisschen auf der Stelle trippeln.
Was ist denn mit Geld eigentlich? Also ich meine, diese einfache Formel, Geld schießt Tore, gilt dann in dem Fall nur begrenzt? Ich denke einfach jetzt mal an die Premier League. Die bekommen wahnsinnig viel Geld, eben auch durch die Fernsehrechte. Das heißt, sie können natürlich auch ganz anders investieren.
Das ist natürlich auf jeden Fall die Grundlage dafür, warum die englischen Clubs und ja auch die spanischen Clubs so dominant sind, weil sie einfach über die höheren Geldmittel verfügen. Also bei der Premier League kann man sich immer ungefähr merken, die kriegen pro Jahr ungefähr das Doppelte von dem, was die Bundesliga bekommt. Das sind aktuell 2,3 Milliarden Euro. Das führt dazu, dass der Letzte der Premier League mehr TV-Einnahmen hat als der FC Bayern München.
Wahnsinn.
Als deutscher Meister.
Genau. Das ist doch total irre, oder?
Das ist total irre, hat natürlich auch viele Gründe und führt dann auf lange Sicht hin dazu, dass natürlich die absoluten Topspieler in der Regel in der Premier League oder in der spanischen Liga spielen. Allerdings muss man sagen, es gibt natürlich auch sehr viele gute Spieler und man kann es schon auch schaffen, indem man auf andere Details Wert legt und vielleicht taktisch mal die Nase vorn hat, dass man dem ein bisschen was entgegensetzt. Also Geld ist nicht der alleinige Grund.
Aber was können die deutschen Clubs denn dann machen? Also was können die machen, damit die wieder weiter vorne mitspielen im internationalen Wettbewerb?
Naja, also zum einen beim Branchenprimus, so ein bisschen beim FC Bayern, da sehen wir ja, dass gerade so ein bisschen das Ende einer Ära scheint, zumindest bei einigen Spielern. Da muss einfach ein personeller Umbruch her und dann wird sich damit zwangsläufig auch ein bisschen was an der Spielweise ändern. Generell fehlt dem deutschen Fußball gerade so ein bisschen die taktische Vision. Also gegen den Ball ist das bei den meisten Bundesligisten ganz ordentlich, aber mit dem Ball sehr, sehr dünn. Was man auch daran sieht, die Spielmacher kommen eigentlich inzwischen alle aus anderen Ländern. Das sind kaum noch deutsche Spieler. Wenn wir da jemanden haben, der besonders kreativ ist, zum Beispiel Leroy Sané, dann wechselt der irgendwann in die Premier League. Also das ist so ein bisschen das Problem mit dem Ball am Fuß. Das ist gerade nicht das, was die deutschen Vereine mögen. Und da haben sie auch wirklich noch Nachholbedarf.
Sagt Max Jakob Ost vom Rasenfunk-Podcast in Deutschlandfunk Nova im Update.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Dieses Gesetz wird die Versorgung schneller, besser und digitaler machen.
Das ist Jens Spahn, der Bundesgesundheitsminister. Heute haben die Bundesabgeordneten seinen Gesetzentwurf verabschiedet. Terminservice- und Versorgungsgesetz, so heißt der offiziell. Damit sollen unter anderem gesetzlich Krankenversicherte schneller einen Arzttermin bekommen. Kerstin Ruskowski aus unserer Deutschlandfunk Nova Nachrichtenredaktion hat sich das Ganze nochmal genauer angesehen. Kerstin, was genau meint Spahn damit, dass die Gesundheitsversorgung besser, schneller und eben auch digitaler werden soll?
Ja, Spahn sagt, es wird besser, weil es zusätzliche Leistungen geben wird, zum Beispiel beim Zahnersatz oder bei der Betreuung von pflegebedürftigen Menschen. Schneller soll es vor allem im Hinblick auf die Wartezeiten auf einen Arzttermin werden. Da wartet man ja bisher als gesetzlich Versicherter oft mal mehrere Wochen bis sogar Monate. Und dafür soll es unter der Nummer 116 117 eine rund um die Uhr erreichbare Servicestelle geben, die Termine vermittelt, in akuten Fällen auch sofort. Ja, und digitaler soll es werden, indem die Krankenkassen im nächsten bzw. übernächsten Jahr für jede Patientin und jeden Patienten eine digitale Patientenakte anlegen. Die soll dann zum Beispiel auch vom Smartphone aus abrufbar sein.
Dann lass uns nochmal bei diesen kürzeren Wartezeiten bleiben. Das ist ja ein zentraler Punkt dieses Gesetzes. Heißt das dann, dass die Ärzte auch mehr arbeiten müssen?
Ja, das ist eine gute Frage. Heute hieß es dazu nur, dass niedergelassene Ärzte in Zukunft mindestens 25 Stunden statt bisher 20 Stunden pro Woche für gesetzlich versicherte Patienten anbieten müssen. Außerdem sollen bestimmte Fachärzte jede Woche 5 Stunden offene Sprechstunde anbieten, also wo man dann ohne Termin hin kann. Ja, und dafür sollen die Ärzte dann mehr Geld bekommen.
Ja, okay, also das kann ja alles sein. Aber mein erster Gedanke eben war, okay, aber die haben natürlich auch eine begrenzte Zeit. Wo soll denn diese Zeit dann dafür herkommen?
Ja, das ist mir auch gerade nicht so ganz klar. Es gab nämlich auch vor ein paar Monaten schon mal so eine Diskussion um längere Öffnungszeiten für Arztpraxen. Also, dass die dann auch abends und am Wochenende geöffnet sind. Das gibt's im Moment kaum. In dem Zusammenhang hatte der Vize-Vorstandsvorsitzende des Spitzenverbandes der gesetzlichen Krankenversicherung, Johann Magnus Stackelberg, gesagt, ich zitiere, Krankheiten richten sich nicht nach den Lieblingsöffnungszeiten der niedergelassenen Ärzte. Ja, theoretisch denkbar wäre auch, dass die Ärzte sich mehr Zeit für gesetzlich Versicherte nehmen und dafür dann eben weniger Zeit für Privatversicherte.
Ja, okay, das ist theoretisch vielleicht möglich, aber mit den Privatversicherten verdienen die Ärzte ja auch einfach mehr Geld.
Genau, deswegen sieht eben dieses neue Gesetz auch vor, dass die Ärzte für diese Services für gesetzlich Versicherte, also 5 Stunden mehr Zeit jede Woche und 5 Stunden extra offene Sprechstunde pro Woche, dann eben auch mehr Geld bekommen.
Ja, damit sind wir dann beim nächsten Thema. Nicht nur Zeit, sondern auch mehr Geld. Wo sollen das herkommen?
Von den Krankenkassen. Die sollen dafür auch vom Bund finanziell unterstützt werden. In dem Gesetzestext steht aber, dass im Moment noch schwer zu sagen ist, wie viel das sein wird, diese Mehrkosten, die sich da ergeben werden. Da ist von einem mittleren 3-stelligen Millionenbetrag die Rede. Schätzungen gehen von Mehrkosten in Höhe von bis zu 800 Millionen Euro aus. Auf der anderen Seite soll durch das neue Gesetz aber auch Geld gespart werden. Zum Beispiel Menschen, die lange krank sind, denen soll es leichter gemacht werden, trotz Krankheit wieder in den Beruf einzusteigen. Und dadurch kriegen sie dann weniger oder kein Krankengeld mehr, was dann eben eine Entlastung wäre finanziell.
Was hält die Opposition von dem neuen Terminservice- und Versorgungsgesetz?
Ja, da waren die Meinungen in der Bundestagsdebatte heute ziemlich gemischt. Die AfD hält die Extrazahlungen für Ärzte für einen falschen Anreiz und Klientelpolitik. Grüne und Linke machen sich Sorgen, dass chronisch Kranke in Zukunft nicht mehr ausreichend versorgt werden könnten. Und Karl Lauterbach, Gesundheitsexperte von der SPD, der sagt, das ist ein richtiger Schritt, um die Zweiklassenmedizin von gesetzlich und Privatversicherten in Deutschland abzuschaffen.
Der Bundestag hat heute das Terminservice- und Versorgungsgesetz beschlossen, mit dem Bundesgesundheitsminister Jens Spahn in Zukunft die gesundheitliche Versorgung in Deutschland schneller, besser und digitaler machen will. Was das genau heißt, wie es umgesetzt werden soll, Kerstin Ruskowski hatte die Infos dazu für euch.
Deutschlandfunk Nova Update.
Das muss wahnsinnig wertvoll sein, dieses Gemälde, das gestern scheinbar aus einer italienischen Kirche gestohlen worden ist. Darauf zu sehen, eine Szene mit der Kreuzigung Jesu, gemalt von Pieter Bruegel, dem Jüngeren. Der hat vor ungefähr 400 Jahren im heutigen Belgien gelebt. Die Diebe haben sich das Bild geschnappt und konnten auch entkommen, sind aktuell noch auf der Flucht, aber die italienische Polizei hat sie richtig schön ausgetrickst. Johannes Döbbelt, unser Reporter, kennt die ganze Geschichte. Also Johannes, was war der Trick?
Ja, die Polizisten hatten vorher das Originalbild gegen eine Kopie ausgetauscht. Die Ermittler hatten nämlich schon vor mehr als einem Monat erfahren, was die Diebe da vorhaben. Und deswegen hatten sich die Polizisten überlegt, wir nehmen einfach das originale Ölgemälde aus dem Rahmen raus und packen dafür so eine günstige Reproduktion rein. War auch noch so ein Schutzglas davor, also wohl für die Diebe dann nicht auf den ersten Blick zu erkennen, dass da eben nur ein billiges Poster hinter ist. Das Bild ist auch noch ziemlich groß und zwar so groß, dass es nicht komplett in das Auto der Täter reingepasst hat. Die konnten so eine Tür des Autos nicht ganz schließen und haben ihren Wagen dann auch noch ramponiert beim Wegfahren. Aber noch sind sie nicht gefasst, also sind noch auf der Flucht. Die Polizisten hatten aber vorher noch so Überwachungskameras in der Kirche installiert. Also die Täter wurden schon mal gefilmt und damit sind die Beweise auf jeden Fall da.
Ich finde es schon krass, also wenn man das so hört, so pfiffig muss da halt auch erstmal sein als Polizei. Ne? Gibt es sowas bei uns in Deutschland eigentlich auch? Also dass die Polizei solche Fallen stellt?
Ja, das heißt sogar Diebesfalle. Das ist der kriminalistische Fachbegriff dafür. Und das wird auch immer mal wieder angewendet, wenn der Verdacht besteht, dass da jemand was klauen will. Fälle sind jetzt nicht so spektakulär, aber zum Beispiel sowas wie im vergangenen Jahr wurde zum Beispiel ein Altenpfleger aus der Nähe von Bonn so überführt. Einer Bewohnerin eines Pflegeheims waren nämlich insgesamt 170 Euro aus der Handtasche gestohlen worden. Und die Kripo hat dann eine Falle gestellt. Sie hat neue Geldscheine bei der Bewohnerin in der Handtasche platziert, aber die Polizei hatte die Scheine vorher präpariert mit so einer bestimmten chemischen Substanz und auch dieses Geld wurde dann wieder gestohlen, war weg. Ja, und die chemische Substanz konnte dann nachgewiesen werden an den Händen eines 22-jährigen Pflegers, der damit überführt war.
Was sind das denn für Substanzen? Was machen die?
Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Eine ist sogenanntes Silbernitrat. Das ist so ein feines Pulver, zuerst noch unsichtbar. Das heißt, der Täter sieht das nicht, wenn da zum Beispiel ein 50-Euro-Schein mit präpariert ist. Wenn der Dieb dann aber den Schein rausholt, aus einem gestohlenen Portemonnaie zum Beispiel, dann verfärbt sich das Pulver und hinterlässt auch deutlich sichtbare Flecken an der Hand. Und selbst wenn du als Täter jetzt sagst, ah, dann wasch mir doch schnell die Hände, ne, kann man später aber immer noch oft Spuren dieses Silbernitrats nachweisen, zum Beispiel dann unter den Fingernägeln oder in Hautfalten.
Okay, also wenn man diese Spuren findet, dann weiß man, der oder die hat das Geld jetzt geklaut. Mhm. Also gilt das als Beweis für einen Diebstahl auch?
Ja, das Problem ist, aus juristischer Sicht ist sowas gar kein Diebstahl. Also wenn die Polizei so eine Diebesfalle stellt und die Falle schnappt zu, also der Täter klaut dann tatsächlich zum Beispiel dieses präparierte Geld, dann ist das rechtlich kein vollendeter Diebstahl, sondern nur ein versuchter Diebstahl, sagt Udo Vetter, der ist Anwalt für Strafrecht.
Der Straftatbestand des Diebstahls setzt einen sogenannten Gewahrsamsbruch voraus. Das heißt also, ich muss die Besitzverhältnisse sozusagen umdrehen. Gewahrsamsbruch bedeutet aber schon vom Sprachlichen her, dass der andere damit eben nicht einverstanden sein muss.
Also bei so einer Diebesfalle ist der andere, also der Bestohlene, damit aber einverstanden. Und genau ist das Problem. Also das potenzielle Opfer ist bei so einer Falle ja in die Tat natürlich eingeweiht, ne? Und willigt auch damit ein, dass dieses Geld möglicherweise gestohlen wird, wenn die Falle zuschnappt. Und deswegen ist es strafrechtlich gesehen kein vollendeter Diebstahl. So ist das zumindest in Deutschland nach italienischem Recht. Wie jetzt bei diesem Kunstdiebstahl könnte es nochmal ein bisschen anders sein, wenn die Täter denn dann geschnappt werden am Ende.
Ja, okay, aber was ist denn dann, also kann der Täter vor Gericht irgendwie verurteilt werden, stelle ich mir jetzt ein bisschen schwierig vor, wenn die Rechtslage so ist.
Ja, geht schon, denn auch ein versuchter Diebstahl ist ja erstmal strafbar, auch wenn die Strafen dann meist milder sind. Aber natürlich geht es dann vor Gericht auch noch oft um andere vollendete Diebstähle, die vorher schon stattgefunden haben. Also solche richtigen Diebstähle vorher sind ja in der Regel überhaupt erst der Grund dafür, warum die Polizei überhaupt so eine Falle stellt.
Natürlich ist es durchaus denkbar, dass eben, wenn er jetzt konkret auf frischer Tat erwischt wird, man ihm halt dann auch andere Taten zurechnen kann, zum Beispiel, weil er immer dieselbe Geldkassette aufgebrochen hat oder immer sich was an der fraglichen Stelle geholt hat.
Ja, und die Polizisten können den mutmaßlichen Täter dann ja auch noch mit den bisherigen älteren Fällen konfrontieren und dann zum Beispiel versuchen, ein Geständnis von ihm zu bekommen. Und das klappt tatsächlich auch oft.
Gut, ich habe gedacht, er kann sich ja dann auch einfach hinstellen und sagen, nö, ich war das nicht, müssen Sie mir erstmal beweisen. Könnte ja auch sein, theoretisch.
Genau, ja, gibt es auch einige Fälle, bei denen das so war, aber dann kann das auch durchaus vorkommen, dass es so viele Indizien dann einfach gegen dich als mutmaßlichen Täter sprechen, dass der Richter am Ende doch sagt, okay, ey, das ist so wahrscheinlich, dass du das warst, du bist überführt.
Jetzt wissen wir endlich, was sogenannte Diebesfallen sind. Die stellt die Polizei, die sollen Täter überführen. Johannes Döbbelt hatte die Infos dazu und auch den aktuellen Fall aus Italien.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Tiertransporte sind kein Kuschelzoo, vor allen Dingen nicht für die Tiere. Rund 4 Millionen Tiere werden pro Jahr aus der EU in Nicht-EU-Länder transportiert. Diese Zahl kommt vom Deutschen Tierschutzbund. Und auf dem Transport geht es ihnen sehr schlecht. Teilweise verenden die auch ziemlich grausam. Es gibt immer wieder Berichte darüber. Als drittes Bundesland nach Schleswig-Holstein und Hessen hat jetzt Bayern reagiert und schränkt Tiertransporte in 17 Länder außerhalb der EU stark ein. Das heißt, die Tiere dürfen nur noch transportiert werden, wenn ganz genau dokumentiert wird, dass die Tierschutzstandards auf diesen Fahrten eingehalten werden. Ich habe darüber gesprochen mit Manfred Karremann, der ist Journalist, recherchiert seit Jahren zum Thema Tiertransporte und engagiert sich auch selbst im Tierschutz. Herr Karremann, was macht diese langen Tiertransporte so grausam für die Tiere?
Die Tiertransporte in Deutschland und durch Europa, die haben sich sehr verbessert. Das Problem sind ja die Transporte aus der EU heraus in sogenannte Drittländer, also im Nahen Osten zum Beispiel. Wenn Tiere die EU verlassen, interessiert sich meistens ab dem Moment niemand mehr für die EU-Tierschutzrichtlinien, obwohl die laut dem Europäischen Gerichtshof bis zum endgültigen Ziel gelten sollten. Das heißt, die Tiere verlassen die EU an einer Landgrenze oder mit der Verladung auf Schiff, leiden dann oft Durst, weil die Versorgung ganz fehlt manchmal oder auch mangelhaft ist. Und dann nach einem Schiffstransport zum Beispiel werden Tiere oft noch weiter verladen in Ländern wie dem Libanon oder Ägypten. Und die Behandlung ist oft sehr gewalttätig und es hindert auch niemand daran, dass verletzte Tiere zum Beispiel weitertransportiert werden. Das Schlachten ist nochmal so ein separates Thema, was die Tierärzte bei uns auch umtreibt, weil ohne Betäubung geschlachtet wird und das ganze Ritual sehr grausam in der Regel abläuft.
Also innerhalb der EU, sagen Sie, hat sich das schon verbessert. Außerhalb der EU ist es eben nicht gut. Warum werden denn die Tiere überhaupt in so großer Zahl in Länder außerhalb der EU transportiert? Das sind ja doch, also 4 Millionen ist ja doch eine ganz schön große Zahl.
Ja, ist schon eine Menge, ne? Also man kann es an einem Beispiel vielleicht mal deutlich machen. Für Milch braucht man Kälber, weil eine Kuh natürlich nur Milch gibt, wenn sie auch ein Kalb bekommt. Und das heißt, man hat sehr viele Kälber. Diese Tiere braucht man nicht alle zur Mast bei uns und es sind auch noch nicht mal alle geeignet, weil die auf Milch gezüchtet sind und nicht Fleischansatz, so heißt das. Das heißt, sie gehen oft in andere EU-Länder zum Mästen und am Ende danach in den Export, weil sich das auch ein bisschen natürlich besser lohnt und man die Tiere nicht alle bei uns braucht.
Okay, das ist der Grund dafür. Bayern stoppt jetzt die Tiertransporte in bestimmte Drittländer. Schleswig-Holstein und Hessen haben das ja auch schon gemacht. Was glauben Sie, werden die anderen Bundesländer noch nachziehen?
Also ich glaube schon, wenngleich natürlich die Bedeutung der Bundesländer für den Tierexport unterschiedlich ist. Bayern, Schleswig-Holstein oder Niedersachsen haben natürlich sehr viele Tiere, die sie exportieren, wogegen jetzt zum Beispiel das Saarland oder so nicht so viele exportiert. Letztlich braucht es eine bundesweite Lösung. Die Verantwortung liegt im Moment immer noch bei den einzelnen Veterinären, die abfertigen müssen, und den Landratsämtern. Das sind die Dienstherren quasi. Ich habe letzte Woche mit einem Tierarzt in Schleswig-Holstein gesprochen, der mir gesagt hat, woher sollte ich denn wohl wissen, ob die Tiere auf dem Weg nach Usbekistan oder Marokko versorgt werden? Aufgrund welcher Informationen sollte ich das genehmigen? Das heißt, er war in so einer Zwickmühle. Er sagt, ich kann doch nicht nach Spanien und Marokko fahren, um selber zu gucken, womit er natürlich recht hat. Das heißt, ich glaube, da braucht es wirklich eine einheitliche Lösung und letztlich eine EU-weite Regelung, auf welchen Strecken ohne Tierquälerei transportiert werden kann und wohin. Das soll ja auch nicht so sein, dass zum Beispiel französische Tiere die deutschen ersetzen. Die sind ja genauso schmerzempfindlich und haben Gefühle wie unsere. Das wäre dann nur ein Nachteil für deutsche Bauern, aber nicht am Ende ein Vorteil, sage ich mal, wirklich für die Tiere. Ich denke trotzdem, dass das Signal der Bundesländer richtig und wichtig ist, den Exporteuren nach Jahrzehnten jetzt klar zu machen, so geht es einfach nicht weiter.
Und glauben Sie denn, dass das wirklich eine Wirkung hat? Wird das einen Effekt haben?
Also ich glaube schon, dass die Exportstopps eine Wirkung haben, weil die ja tatsächlich keine Tiere im Moment rausschicken. Und das ist einfach mal ein sehr deutliches Signal. Man hat jetzt eigentlich Jahrzehnte darauf hingewiesen, auf bestimmten Strecken und speziell außerhalb der EU kommt es zu vehementen, nicht tragbaren Tierquälereien. Und im Grunde war das auch die Pflicht der Exportfirmen, dann einmal zu sagen, na gut, wir bauen halt in Gottes Namen 4 Stationen bis nach Usbekistan oder 5 oder 6, ne? Kostet nicht die Welt. Mhm. Und das alles haben die aber, weiß ich nicht, versäumt, nicht ernst genommen. Und ich glaube, es ist jetzt schon ein gutes Signal, dass man mal sagt, nee, die Tiere sind uns wichtig, die stehen ja sogar quasi im Grundgesetz. Und das muss jetzt einfach gemacht werden. Ich kann ja auch nicht Auto fahren und sagen, ich mache den Führerschein später.
Bayern ist jetzt ganz streng mit den Tiertransporten in 17 Nicht-EU-Staaten. Die werden nämlich stark eingeschränkt. Ich habe darüber gesprochen mit Manfred Karemann, der ist Journalist und recherchiert selber seit vielen Jahren zum Thema Tiertransporte.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Hauptsache Challenge, ne? Ohne Challenge kommst du nicht ins Internet. Eisbucket-Challenge, Yoga-Challenge oder ganz neu die Trash-Tag-Challenge. Das ist endlich mal was Vernünftiges, finde ich. Habe ich auch schon in vielen Kommentaren dazu gelesen, weil da was besser wird, weil es sauberer wird. Menschen auf der ganzen Welt, habt ihr vielleicht auch schon gesehen, sammeln Müll und die dokumentieren das mit so einem Vorher-Nachher-Foto. Also, die stehen vorher an einem total dreckigen, vermüllten Strandstück und danach das Foto zeigt, das aufgeräumte Strandstück, der ganze Müll ist in Plastiktüten verpackt. Prima Sache eigentlich, die Welt ein kleines Stück besser machen. Warum nicht? Dafür muss man gar nicht an den Strand gehen. Es gibt genug Müll und Dreck in der eigenen Stadt. Und unsere Reporter Stefan Beuting und unsere Reporterin Laura Hapke, die haben heute einfach mal mitgemacht bei der Trash-Tag-Challenge.
Hey, guck mal, ein Eimerglas.
Ein ganz normales Waldstückchen an einer ganz normalen Landstraße, nicht weit vom Deutschlandfunk. Aber was hier an Müll rumliegt, das ist nicht mehr normal.
Sieht schon so sehr alt aus. Das heißt, hier wird anscheinend nicht so oft aufgeräumt.
Nee, absolut nicht. Deswegen sind Laura und ich heute hier. 2 blaue Säcke, ein Müllgreifer und die Frage, wo anfangen?
Also Stefan, du gehst rechts rum und räumst den vorderen Teil auf und ich gehe weiter nach hinten und räume da auf.
Der Streifen, wo wir aufräumen, ist etwa 50 Meter lang und 20 Meter breit. Mischwald mit Müll.
Unter dieser Laubschicht liegen einfach eine Dose, irgendeine Glasflasche und so. Und man muss schon genauer hingucken, weil es sich irgendwie mittlerweile auch so getarnt hat und Teil der Natur geworden ist. Aber es ist Müll.
Und dieser Müll liegt da rum und keinen interessiert's. Dass jetzt ausgerechnet eine mehrere Jahre alte Challenge, die von einem Typen in Arizona wieder angeschubst worden ist, dafür sorgt, dass wir hier uralten Müll aufsammeln, verrückt.
You know, go out there and clean an area up. That was my motivation behind it.
Das ist er, Byron Roman, der das Ganze jetzt maßgeblich losgetreten hat. In diesem Moment ist sein Facebook-Post 330.000 Mal geteilt. Viele denken, er ist derjenige auf dem Bild, das da viral geht. Ist er aber nicht. Und auch Müll hat er selbst eigentlich noch keinen gesammelt.
Okay, I haven't cleaned up anything. I won't say anything, but I have not physically gone out there and cleaned up an area myself.
Nicht mal einen Joghurtbecher aufgehoben. Aber mit einem Post eine weltweite Armee von Müllsammlern in Bewegung gesetzt, die das jetzt tut und dann darüber postet und das dann wieder teilt und so weiter. Trendforscher Tristan Hawks.
Das Schöne an diesem Hype, wenn man so sagen kann, ist natürlich, dass es wirklich unmittelbare Folgen und Auswirkungen auf das Umfeld hat und direkt sichtbar wird und deswegen umso replizierbarer wird.
Warum aber gerade Hashtag Trashtag derartig trendet, liegt laut Hawks an drei Dingen. Vorher-Nachher-Bilder funktionieren gut im Netz. Challenges auch. Und Umweltthemen in Zeiten von Fridays for Future sowieso.
Diese digitale Generation, die jetzt auch den, ich sag's mal, die es ein bisschen satt hat, nur Facebook-Skandale und Co. die ganze Zeit aus dem Internet zu sehen, die eigentlich das Internet als was Positives sehen und so nutzen wollen. Und das trifft eben genau die Generation zu der Zeit, wo dieses Umweltthema so wahnsinnig spannend und dauernd in aller Medien ist. Und genau das ist, glaube ich, der Code, den der Trashtag geknackt hat.
Ich hab so Schiss, dass der Sack gleich reißt und der ganze Kram hier rumliegt.
Also die Säcke, die sind jetzt auch langsam voll und auch super schwer. Ich glaube, die reißen. Wir könnten jetzt theoretisch noch weitermachen. Also hier liegt immer noch mehr Müll rum, aber...
Wir sagen der AWB Bescheid. Wir haben mal angefangen und Jungs, ne, guckt mal rein, macht weiter. Ja? Wir haben drei Viertel, haben wir weg.
Genau.
Lustigerweise sehen wir direkt auf dem Rückweg einen Wagen der Abfallwirtschaftsbetriebe Köln und können sofort Bescheid sagen, dass sie unsere Säcke abholen und bitte weitermachen. Fazit, das Sammeln an sich macht Spaß und das Ergebnis hinterher macht zufrieden.
Ja voll, so diese weißen Flecken von irgendwelchen Verpackungen, die sind einfach nicht mehr da.
Am Ende sieht das gut aus. Unsere Fotos in einer Reihe mit vielen anderen, die was gemacht haben. Im Idealfall ist das nicht nur Hype, sondern bringt das Thema Müll wegschmeißen und Müllvermeidung dauerhaft in die Köpfe und sorgt dafür, dass aus der Sache ein Trend wird. Tristan Hawks.
Der Fakt, dass es eben die Aufmerksamkeit auf das Umweltproblem so stark lenkt und auch diese Generation das Gefühl gibt, dass sie auch wirklich was daran ändern können und selber in die Hand nehmen können, was eben viele das Gefühl haben, die Politik eben nicht tut, das ist ja eigentlich eine wirklich positive Message daraus.
Der Trendforscher, Laura und ich sind zufrieden. Das Waldstück sieht besser aus als vorher und auch bei Byron Roman geht noch was.
As soon as I get some people together, we'll go out there and do it ourselves. So right now I have about 50 people on my Facebook page that have signed up for it.
50 Leute hat er schon auf seiner Facebook-Seite versammelt. Den will er bald selbst Müll sammeln gehen. Und dann wird er wahrscheinlich ein Foto posten und dann wird das vielleicht weitergehen. Und vielleicht, wer weiß, kriegen wir den Planeten am Ende ja doch noch entrümpelt.
Alright, well, here's a challenge. Everyone fill 3 bags or more. The challenge has been placed by Deutschland Nova. They have done so themselves and get out there and do your part. Do more.
Aber wie er Deutschlandfunk Nova gesagt hat, das klang ja wohl super, oder? Deutschlandfunk Nova?
Ja, das Nova war schon ziemlich gut, fand ich.
Ja, genau. Ja. Also wenn ihr auch noch Bock habt, mitzumachen bei dieser Trash-Tag-Challenge, dann macht das doch einfach. Also ich meine, Müllbeutel hat irgendwie jeder zu Hause. Irgendwo, wo es dreckig ist, direkt vor der Haustür, gibt es wahrscheinlich auch einen Platz, den man relativ schnell finden wird. Und wenn ihr da unterwegs seid und Bock habt, macht doch mal ein Vorher-Nachher-Bild und schickt uns das zu. Entweder über Twitter oder Instagram oder
wie der Amerikaner sagt.
Vielleicht auch über Facebook. Würde uns freuen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag. Immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.